Der nächste bitte mit Dr. Med Gerd Blaumeiser und Michael Weiland.
Liebe Hörer, ich kann mir vorstellen, Ihnen geht es auch oft so mit zunehmendem Alter. Man steht morgens auf und fühlt sich völlig zerschlagen, alle Glieder tun weh. Und wenn es nicht besser wird, dann geht man irgendwann halt mal zum Arzt. Und wenn der dann sagt, ich kenne mich da nicht so aus, wo landet man beim Orthopäden? Und bei einem Orthopäden bin ich jetzt beim Dr. Gerd Blaumeiser, der zudem auch als Sportmediziner lange Jahre schon aktiv ist und der uns jetzt mal erklären kann, warum fühle ich mich denn eventuell morgens völlig zerschlagen?
Ja, der erste Gedanke wäre, wie war die Nacht davor? Wie habe ich die Nacht verbracht? Wie habe ich geschlafen? Wie hatte ich den Tag davor verbracht? Da gibt es eine Menge Fragen und Antworten. Die Kernfrage ist immer die Warum-Frage. Und die Warum-Frage Nummer eins wäre, wie habe ich die Nacht in meinem Bett verbracht und wie hat das Bett das zugelassen? Eine Erfahrung ist, dass manche Leute einmal im Leben die Matratze wechseln oder vielleicht höchstens zweimal. Wobei man ja auch nicht das ganze Leben mit den gleichen Schuhen umhergeht, sondern vielleicht zwei, drei, vierjährlich, meistens fünfjährlich die Matratze wechselt oder mit dem Gedanken sich trägt und verschiedene andere von Fachhändlern, Fachfirmen hergestellte Matratzen ausprobiert. Also das wäre die Frage, wie habe ich geschlafen? Die zweite Frage, gibt es Begleiterkrankungen, die meine Schlafstörungen verursacht haben könnten? Die dritte Frage, bin ich in einem mehr oder weniger Dauerstress von den Belastungen der Arbeitsabläufe vorher? Letzte Frage wäre, habe ich einfach nicht geschlafen, weil ich vorher noch zu viel Koffein, Alkohol, Nikotin, keine Ahnung, Drogen konsumiert habe, die mir einfach den Schlaf geraubt haben.
Nehmen wir mal an, das fällt alles weg und ich habe mir auch gerade eine schöne neue Matratze gekauft, aber das klappt immer noch nicht so richtig. Da kommt plötzlich jemand und sagt Lattenrost.
Lattenrost ist schon ein richtiger Gedanke. Der Lattenrost führt ja dazu, dass Sie anatomisch die Wirbelsäule und den Rücken entlasten oder passgerecht platzieren können. Das wäre schon eine Idee, muss man ausprobieren. Also ich würde eine Firma aufsuchen, die solche Betten herstellt und anbietet und mich mal drauflegen und dann mal eine halbe Stunde drauf verweilen und gucken, ob es passt.
Das Interessante für mich ist immer wieder, ich kriege natürlich wie jeder andere auch die Prospekte in den Tageszeitungen und da sind natürlich dann häufig Matratzen drin, Sonderangebot statt 99 Euro, 49 Euro. Ich glaube, selbst die für 99 Euro ist ja eigentlich schon viel zu billig, weil auch bei Matratzen ist ja einfach die Frage, wo ist die Qualität? Aber was macht eine gute Matratze eigentlich wirklich aus und wodurch wird sie letzten Endes dann ja auch teurer?
Also ein Stichwort wäre die Punktentlastung, sogenannte Punktentlastung der Wirbelsäule und des Rückens. Das heißt, die Matratze ist so strukturiert oder sagen wir besser konstruiert, dass sie den Rücken an den Punkten stützt, wo es nötig ist und an den Punkten entlastet, wo es auch nötig ist. Die Technologie dafür ist ziemlich ausgereift. Das kann ein Lattenrost bieten, das kann aber auch eine andere Technologie bieten. Die Druckmessungen beim Liegen, die die Wirbelsäule und der Rücken verursacht, die müsste man in einer standardisierten Form verwenden. Das machen die meisten Hersteller und man erfährt spontan durch das Empfinden beim Liegen, ob diese Matratze diese Bedingungen erfüllt oder nicht.
Nachdem wir dann festgestellt haben, wir brauchen eine neue Matratze, haben die gekauft, brauchen einen neuen Lattenrost, haben die gekauft, beschäftigen uns nicht mehr mit Alkohol am Abend, auch nicht mit Koffein oder sonstigen Dingen und wir haben trotzdem permanent Rückenschmerzen, dann ist die nächste Frage natürlich, was könnte es denn sonst sein? Und da sind wir natürlich beim Orthopäden wieder richtig, der benutzt dann gerne mal das Wort Vorfall.
Bandscheibenvorfall, klar, aber es gibt ja unzählige Möglichkeiten von Schäden am Rücken, angefangen von muskulären Schäden bis zu Bandschäden, bis zu Knochen- und Bandscheibenschäden. Die müsste man einfach diagnostizieren, muss ein Röntgenbild machen, Funktionsuntersuchung machen. Und es lohnt sich eigentlich erst nach einer solchen Diagnostik einen verwertbaren Tipp abzugeben, um sich mit einer neuen Matratze auszustatten. Also erst die Diagnostik und dann die Therapie in Form einer passenden Matratze.
Wenn ich jetzt generell mal davon ausgehe, man sagt ja immer, man soll möglichst vorbauen und soll es ja gar nicht so weit kommen lassen. Nun sind wir ja alle heutzutage fast nur noch in sitzender Tätigkeit. Wir sitzen im Auto, wir sitzen vor dem Fernseher. Die Büromenschen sitzen permanent in ihrem Büro. Da hört man heutzutage auch schon alle möglichen Sachen. Der eine sagt, da braucht man einen speziellen Stuhl. Der nächste sagt, ich brauche einen Schreibtisch, den ich hochstellen kann. Der nächste sagt, nee, ich habe da so einen Stehtisch, an dem ich arbeite. Der vierte sagt, ich setze mich auf einen Gummiball. Was kann man denn da so an Tipps geben?
Der Mensch ist nicht gebaut und konstruiert für permanente gleichförmige Positionen, also nur sitzen, nur stehen, vornübergebeugt stehen, repetitive, das heißt wiederholte Bewegungen für den Rumpf. Das ist alles nicht das Konzept. Das Konzept ist, dass man wechselbelastend den Rücken einsetzen kann. Das heißt, in einem freien Wechsel, so wie man es empfindet, sich zwischen Sitzen, Stehen, Umhergehen bewegen zu können. Und Sie können auch eine ideale wechselbelastende Tätigkeit haben und Sie können auch maximal trainiert sein und Sie können vollkommen fit und gesund sein und liegen Sie dann auf einer unpassenden Matratze, dann klappt es im Schlafen auch nicht. Also das muss Hand in Hand gehen.
Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weiter gehen, man hat früher schon immer gesagt, man muss sich ein bisschen bewegen. Bewegen heißt in dem Fall natürlich im Zweifelsfall Sport, aber da kommt ja auch oft der Satz von den Orthopäden, zu viel des Guten, so nach dem Motto, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht und zu viel tun ist auch nicht gut.
Also bewegen heißt die Rumpfmuskulatur, damit meint man die Rücken- und die Bauchmuskulatur und die gesamte Rumpfmuskulatur funktionsfähig zu halten. Die kann, wenn man nur sitzt oder nur liegt oder sich zu wenig bewegt, atrophieren. Es entstehen sogenannte Dysbalancen, also Missverhältnisse in der Leistungsfähigkeit der Rückenmuskulatur einerseits oder des Verhältnisses Rückenmuskulatur zur Bauchmuskulatur andererseits. Und dann muss man nicht Leistungssport machen, sondern einen Gesundheitssport oder Fitnesssport, indem man diese im Alltag vernachlässigte Muskulatur im Sinne eines Ausgleichssportes trainiert und wieder in die Balance bringt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es aber so, dass im Prinzip dieser Cocktail aus allem oder da, wenn ich einen guten Kuchen machen will, brauche ich mehrere Bestandteile. Und hier könnte es ja auch so sein, dass ich zum einen halt eben mehr Sport treibe, mich bewege, vernünftig sitze, vernünftige Matratzen und so weiter.
Ja, man, je nachdem, wie man, also ich sag mal, eine Reihenfolge aufstellen heißt, Check-up machen, wie bin ich von der Natur mit der Wirbelsäule im Rücken ausgestattet. Habe ich einen Flachrücken, einen Hohlrundrücken, einen Rundrücken, eine Skoliose? Gibt es tausend verschiedene angeborene oder auch erworbene Möglichkeiten? Hat man dieses festgestellt, dann wird man sagen, einer ist von Natur aus schon athletisch, muskulös, braucht nicht so viel Ausgleichssport. Ein anderer, der eben mehr einen anderen Körperbau hat, der sollte eher mehr Ausgleichssport betreiben. Das ist eine Mixtur, die kann man eigentlich am besten nur individuell beantworten. Eine allgemeine Empfehlung würde lauten, eine dosierte Bewegung ist umso mehr nötig, als im Rest des Tages, des Arbeitstages Bewegung fehlt. Das nennt man ja auch Ausgleichssport. Mit dem Ausgleichssport ist gemeint, man gleicht die mangelnde Bewegung im Sitzen, Stehen, sonstigen Positionen beim Arbeiten eben aus. Also Sekretärin sitzt den ganzen Tag, die muss sich abends bewegen. Am Fließband steht einer, macht dieselben Rumpfbewegungen, der muss sich abends ausgleichend bewegen. Und so kann man sich einen Reim drauf machen, warum das Wort Ausgleichssport heißt und nicht nur Sport.
Nur ist es ja auch oft so, dass Leute sagen, ich würde ja gerne und die Fitnessstudios schießen wie Pilze aus dem Boden. Nur die meisten Fitnessstudios funktionieren eigentlich nur deswegen, weil viel mehr Leute angemeldet sind, als da tatsächlich trainieren. Nun gibt es natürlich eine Reihe von Leuten, die sagen, na, ich schaffe mir ein Sportgerät für zu Hause an. Es gibt ja mittlerweile zu durchaus erschwinglichen Preisen Crosstrainer, es gibt Laufbänder, es gibt auch so leichtere Geräte, Türme, die man zu Hause hinstellen kann. Was halte ich denn davon? Wie gehe ich denn da am sinnvollsten vor?
Wenn man die auch wirklich benutzt, ist das alles in Ordnung. Wenn die Geräte die Forderungen entsprechen, also ein Crosstrainer oder ein Turm, wenn man den benutzt, ist das alles okay, auch ein Laufband. Man muss aber nicht unbedingt eine teure apparative Ausstattung wählen. Man kann also walken, joggen, wenn es geht, Gymnastik machen. Man kann natürlich auch ins Fitnesscenter gehen. Man kann sich auch ein solches Gerät kaufen. Leider ist die Erfahrung, wenn das Gerät alleine im Wohnzimmer oder im Keller steht und man soll darauf, dann hat man keine Lust. Es macht meistens mehr Spaß in einer geselligen Umgebung, beispielsweise in einem Fitnesscenter mit Gleichgesinnten und mit einer gewissen Atmosphäre Ausgleichssport zu betreiben. Man kann auch alleine durch den Wald joggen, aber vielleicht macht es mit zwei oder drei mehr Spaß. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Es ist nicht damit getan, sich ein Laufband oder einen Crosstrainer zu kaufen und den nur anzuschauen, dann hat man falsch investiert.
Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, gerade wenn es auf die dunkle, auf die feuchte, auf die kalte Jahreszeit zugeht, kann ich mir vorstellen, dass man zu Hause vielleicht durchaus mehr machen kann. Und gerade wenn ich mir also ein Laufband oder einen Crosstrainer vorstelle, ich meine, in den meisten Fitnessstudios ist es heute so, dass vor den Laufbändern die Fernseher hängen. Wer hindert mich dran, abends meine Lieblingsserie, muss ja nicht gerade eine Arztsendung sein, wo wir schon beim Arzt sind, wenn wir nicht noch Arztsendungen gucken, aber wer hindert mich dran, da eine Dreiviertelstunde halt mich wirklich aufs Laufband oder auf den Crosstrainer zu stellen? Natürlich nicht nur stellen, sondern auch bewegen, werden Sie jetzt sagen.
Nein, ist ja in Ordnung. Laufband benutzen mit gleichzeitig Fernsehkonsum ist ja nichts gegen zu sagen. Man kann schlecht eine Konversation betreiben beim Laufbandtraining. Also dann soll man die Luft fürs Atmen brauchen und nicht fürs Reden. Aber eine abwechslungsreiche Gestaltung mit Fernsehen oder Radio hören, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Das nimmt die Eintönigkeit ein bisschen und könnte ein Gegenargument sein, Sport alleine für sich zu Hause zu betreiben, anstatt ins Fitnesscenter zu gehen, sollte man sich so angenehm machen, wie es geht. Natürlich Radio hören, Fernseh schauen, egal was, alles was hilft, ist gut.
Ich habe jetzt durch Zufall gesehen, amerikanischen Firmen gibt es tatsächlich ähnlich wie diese höhenverstellbaren Schreibtische jetzt in Apparaturen, die auf ein Laufband gebaut werden, wo dieses Laufband natürlich dann nicht mit 6 km/h läuft, sondern halt eben wirklich langsam und wo die Manager an diesem Ding stehen und ihre Post da erledigen, ganz normal arbeiten, so wie wenn sie halt spazieren gehen und sich dabei unterhalten.
Naja, das driftet so ein bisschen ins evolutionsbiologisch Sonderbare ab. Man kann für alles Apparate erfinden, aber man sollte vielleicht das Natürlichste wählen. Und wenn man was schreiben muss, dann sitzt man am Tisch oder am Schreibtisch und schreibt und läuft nicht. Und wenn man sich unterhalten möchte, dann unterhält man sich. Wenn man Sport machen will, dann muss man Sport machen. Das hat was mit der Aufmerksamkeit zu tun. Also synchron 5 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann mehr Stress bedeuten und weniger Effekt haben. Ich würde entweder Ausgleichssport oder Bewegungstherapie machen oder arbeiten. Aber beides zusammen, das klingt eher so ein bisschen verrückt, würde ich sagen.
Dann darf ich ja gar nicht erzählen, dass ich mal eine Zeit lang auf dem Laufband meine Morgenzeitung gelesen habe. Wobei ich zugebe, das ist ja noch eine relativ unproblematische Geschichte. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich habe eben schon mal angesprochen, halbwegs professionelle Geräte wie Laufbänder oder Crosstrainer sind ja dann doch mal ganz schnell im 4-stelligen Euro-Bereich angesiedelt. Man diskutiert da gerne drüber, was ist vernünftiger, ein Laufband oder ein Crosstrainer? Ich meine, ich mache in meinen Interviews ja nie einen Hehl draus, dass ich nicht gerade ein Leichtgewicht bin. Wäre für mich jetzt beispielsweise der Crosstrainer sinnvoller oder kann ich bei einem, solange ich nicht anfange drauf zu joggen, auch ein Laufband nehmen?
Es hängt davon ab, wie viel Muskelmasse man einsetzen kann. Ein Crosstrainer beansprucht mehr Muskelmasse als ein Laufband. Laufband reicht aber die eingesetzte Muskelmasse bereits aus, um ein herzwirksames Training zum Beispiel zu realisieren. Crosstrainer ist eher gelenkschonender und belastet auch Arm- und Beinmuskulatur und Rumpfmuskulatur eventuell zusammen. Ein Crosstrainer hätte einen leichten Vorteil nach meiner Meinung gegenüber einem Laufband. Beim Laufband muss man dran denken, dass man auch belastbare Knie- und Hüftgelenke hat und Fußgelenke hat, was beim Crosstrainer nicht unbedingt eine Voraussetzung ist.
Um nochmal diesen Schlenker zu den Bandscheibenvorfällen zu machen, wäre auch da der Crosstrainer die sinnvollere Alternative zum Laufband?
Beim Bandscheibenvorfall muss man erstmal gucken, ob man überhaupt Sport machen sollte. Das kann gehen, wenn wichtige Bedingungen wie zum Beispiel Nichtbeeinträchtigung von neurologischen Strukturen, also kein Druck von Bandscheibenvorfall auf einen Nerv, wenn das nicht der Fall ist, wenn das der Fall wäre, kann man keinen Sport machen. Wäre das eben nicht der Fall, man hat einen Bandscheibenvorfall rein im Kernspin oder im Computertomogramm identifiziert, dann wäre beides denkbar. Das muss man individuell entscheiden. Also es ist nicht richtig, dass man bei einem Bandscheibenvorfall nicht joggen sollte. Das ist auch so eine Mehr, die nicht stimmt. Ein Crosstrainer hat weniger Risiken der schädlichen Belastung, aber beides lässt sich diskutieren. Ein Bandscheibenvorfall ohne Symptomatik ist kein Grund, vom Sport Abstand zu nehmen, sondern ganz im Gegenteil, kann man Sport machen wie vorher auch, es sei denn Extremsportarten wie Trampolinturnen oder Zirkusgymnastik, das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel verlangt.
Liebe Hörer, das war unser erster kleiner Plausch mit Dr. Gerd Blaumeiser, Orthopäde in Koblenz, der uns mal so ein paar Kleinigkeiten gesagt hat, die wir alle vielleicht völlig anders empfunden haben. Und ich denke, wir sollten uns durchaus in absehbarer Zeit nochmal zusammenfinden und dann vielleicht mal andere Themen durchdiskutieren.
Prima, ich danke Ihnen. Ich hoffe, es ist was hängen geblieben.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.